Ja, liebe Geschwister, die Zeit, sie läuft und läuft. Wer glaubt, kann das glauben, dass jetzt schon wieder Juni 2023 ist? Und tatsächlich ist es so, dass dieser Eindruck nicht täuscht, die Zeit rast, die Welt rast auf ihr Ende zu. Wir kommen immer näher. Wer die Geschehnisse beobachtet, kann das nicht mehr verneinen, dass das so ist. Man muss schon etwas in die Tiefe schauen. So an der Oberfläche ist eine Täuschungsmaskerade aufgebaut, die das noch zu verbergen sucht. Aber ein bisschen unter der Oberfläche, da wird es sehr, sehr deutlich. Und die Bibel hat doch in allem Recht. Das ist die Quintessenz, die wir immer wieder ziehen können. Ich möchte heute, wir kommen ja gegen den Schluss der Ölbergrede, und ich möchte heute zu dem Thema einige Gedanken weitergeben: Ziel und Zweck der Ölbergrede. Ich möchte lesen die Verse aus Lukas 21, 28 bis 33. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, wahrhaftig, die Bibel wird in allem Recht haben. Was für eine herrliche Zusammenfassung diese Verse über die geistlichen Realitäten, in denen wir uns befinden. Wenn wir doch es nur erkennen mögen. Das ist mein Gebet für heute, für mich persönlich, für jedes von uns, dass wir es doch erkennen und dass es unser Leben, unseren Alltag prägt. Die Ölbergrede des Herrn, sie wurde ja ausgelöst durch die Fragen der Jünger. Wir erinnern uns ja. Und die Ölbergrede ist nichts anderes als eine Offenbarungspredigt zur Beantwortung dieser Fragen. Wobei der Herr dies mit viel mehr Details und Informationen tut, als die Jünger eigentlich erfragt hatten. Sie konnten sich das gar nicht vorstellen. Sie wussten eigentlich gar nicht so genau, was sie da fragten, welche Tragweite ihre Fragen hatten. Die erste Frage war ja, nachdem sie diesen herrlichen Tempel bestaunt hatten, dieses monumentale Bauwerk, und der Herr ihnen sagte, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Da war natürlich die erste Frage: Herr, wann wird denn das geschehen? Das können wir uns nicht vorstellen, wenn wir jetzt die dicken Mauern sehen. Nein, Herr, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, das die baldige Zerstörung ankündigen wird? Eine sehr intelligente, clevere Frage. Wie können wir es voraus wissen, dass es jetzt gleich kommt? Und wir wissen, die Antwort des Herrn ist ihnen selber, einigen der Jünger, die das gehört hatten, ist ihnen selber zugute gekommen. Und zwar mit ihnen auch den allen jüdischen Gläubigen in Jerusalem und Judäa. Ist die Antwort direkt zu Gott, hat ihnen das Leben gerettet, weil sie das Zeichen erkannt hatten und fliehen konnten. Und die zweite Frage war, Herr, was wird das Zeichen deiner Rückkehr sein? Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft auf die Erde sein? Und damit natürlich der Anbruch des neuen Zeitalters. Was wird das Zeichen sein? Weil der Herr hatte ihnen ja indirekt verraten, unmittelbar in diesem Moment, als sie noch im Tempel waren, als er den Pharisäern das gesagt hatte. Das nächste Mal werdet ihr sprechen, Hosianna, dem Sohne Davids, der da kommt im Namen des Herrn. Das nächste Mal, wenn ich zurück... Jetzt seht ihr mich nicht mehr in diesem Zustand, aber wenn ich wiederkomme, dann werdet ihr... Und das hatten die Jünger gehört. Herr, was wird das Zeichen sein, wenn du wiederkommst auf die Erde? Und wir wissen, die Antwort auf diese Frage haben wir die letzten ein, zwei Male behandelt. Die Antwort auf diese Frage wird für den Überrest des Volkes Israels sehr wichtig sein. Wegen ihrer Verfolgung, wegen der gewaltigen Verführung, die sein wird, die sie immer wieder versucht zu täuschen. Der Messias ist schon da, kommt hierhin, kommt daher. Ich bin sicher, der Antichrist und seine Komplizen haben so versucht, sie hervorzulocken, um sie umzubringen. Vielleicht nachvollziehbar. Und sie wussten, nein, sie kannten das Zeichen aus dem Neuen Testament, das sein muss, das man sehen muss, damit es der Messias ist, der wiederkommt. Die Herrlichkeit, die am Himmel erscheinen wird, dass alle Menschen es sehen. Und die dritte Frage war, und die ist für uns die entscheidende. Die dritte Frage war, welche Zeichen werden das Ende dieses Zeitalters, dieser Weltzeit ankündigen? Und diese Frage ist wirklich für uns, die Gläubigen, die in diesem letzten Zeitabschnitt leben, so wichtig. Sind wir uns das bewusst, dass wir zu dieser Generation gehören? Mit überwiegend allergrößten Wahrscheinlichkeit. Diese Antwort auf diese dritte Frage, sie betrifft uns so direkt. Und wir haben sie ja schon auch ausführlich betrachtet. Welches Zeichen kündigt die bevorstehende Geburt einer schwangeren Frau an? Welches Zeichen? Natürlich die Wehen. Die Wehen kündigen die kommende Geburt an. Und wir haben gesehen, die Phase der Wehen in dieser zu Ende gehenden Weltzeit ist das, was wir unter der Endzeit im engeren Sinn verstehen. Die Bibel macht ja klar, dass seit der Himmelfahrt Christi Endzeit ist. Aber es gibt ganz eindeutig das Ende, das eigentliche Ende, die eigentliche Endzeit im engeren Sinn. Und diese Wehenphase, diese Endzeit im engeren Sinne, begann klar und deutlich mit den Weltkriegen vor über 100 Jahren. Lukas 21, Vers 10. Vorher sagt er in Vers 9, all die Dinge hat er aufgezählt und sagt, aber das Ende ist es noch nicht. Das Ende kommt nicht so bald. Dann, sprach er, eben wird ein Heidenvolk sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und so weiter. Und ich bin überzeugt, dass der Herr genau dieses Ereignis meint, wenn er hier in Vers 28 sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dass er genau diesen Beginn der Endzeit im eigentlichen Sinne da in Vers 10 gemeint hat. Beziehungsweise dann alle daran anschließenden Wehen nach diesen Weltkriegen. Dass er das gemeint hat mit dem, wenn dies geschieht, in Vers 31. So seht auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht. Es ist jetzt nicht nur der Anfang, dass es anfängt zu geschehen, sondern er fährt weiter in der Chronologie und sagt, weil ich meine, die Generation, die gelebt hat zu den Weltkriegen, die ist praktisch gestorben, alle. Die Zeit geht weiter. Und so auch hier, so auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, die Wehen laufen, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Es ist eine Absicht der Ölbergrede, uns, die Gläubigen der Endzeit, die Gemeinde, die Braut Jesu, darüber zu informieren, wie diese Weltzeit zu Ende gehen wird. Das ist eine Absicht des Herrn. Einerseits sollten ja die Gläubigen durch alle Jahrhunderte hindurch bereit sein, ihrem Herrn entgegenzugehen. Das galt schon vor 1500 Jahren für die Gläubigen. Durch alle Jahrhunderte hindurch sollten sie bereit sein, ihrem Herrn entgegenzugehen, in jedem Moment. Das heißt, auch am Glauben an ihn festzuhalten. Haben wir eine Vorstellung, was es für die meisten unserer Geschwister, die in diesen vielen Jahrhunderten gelebt hat, bedeutet hat, Christ zu sein? Haben wir auch nur den Hauch einer Vorstellung davon? Sie sollten jederzeit bereit sein, ihrem Herrn entgegenzugehen. Das heißt, am Glauben festzuhalten, auch wenn es Verfolgung bis hin zum Tod um des Glaubens willen bedeutete, was es für Millionen von ihnen bedeutet hat. Andererseits, das ist jetzt einerseits, was durch diese Jahrhunderte galt für die Gläubigen. Andererseits wird die Generation von Gläubigen, die letzte Generation von Gläubigen, diejenige, die unmittelbar am Ende dieser Weltzeit lebt, sich in einer sehr schwierigen Situation befinden. Wisst ihr, es gab eine erste Generation von Gläubigen. Das ist uns allen völlig klar. Wer gehörte dazu? Apostel Johannes, Apostel Jakobus, Philippus, Paulus, sie alle, Epaphroditus, sie alle gehörten zur allerersten Generation von Gläubigen, der Braut Christi auf dieser Erde. Und genauso wird es eine allerletzte Generation geben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir dazugehören, die ist sehr, sehr hoch. Weil wir das Weltgeschehen beobachten, weil wir sehen, was mit der Welt passiert und wir wissen genau, in welchen Umständen die Entrückung sein wird. Wir wissen den Zeitpunkt in keiner Art und Weise, aber wir wissen, in welchen Umständen. Und wir beobachten die Umstände, die jetzt sind. Es gibt eine letzte Generation von Gläubigen. Und das müssen wir uns bewusst sein. Diese wird in einer außerordentlich ungewöhnlichen Lage sich wiederfinden. Sie wird sich wiederfinden auf dem Höhepunkt der Rebellion des Menschen gegen Gott, wo man versucht, konkret, tatsächlich Gott zu stürzen. Seht ihr das, dass das heute passiert? Kann man blind sein und das nicht sehen als Kind Gottes? Der Höhepunkt dieser Rebellion, Gott tatsächlich zu stürzen und zu besiegen. Und zwar, das ist ja nicht neu, nicht ganz neu, oder? Aber mit Mitteln, die durch die Jahrtausende alte Geschichte der Menschheit bisher unvorstellbar waren. Völlig unvorstellbar. Da waren die Mittel des ersten Turmbau zu Babel, dort im Lande Sinear, in Babylon. Die in Babel, die erscheinen lächerlich dagegen. Was waren ihre Mittel? Sie konnten Lehm brennen und Ziegelsteine herstellen. Und was haben sie damit gemacht? Wir wissen es. Für Gott war es natürlich ein leichtes, dort einzugreifen. Aber er hat dort etwas offenbart, unser Gott. Er hat unsere Zeit verraten, wie es sein wird. Er hat nämlich gesagt, hat von der Zukunft gesprochen, es wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Ihr könnt es nachlesen, 1. Mose 11. Gott hat das prophezeit über die Menschheit. Es wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Das ist unsere Zeit. Das ist die Möglichkeiten, die wir heute sehen, wie sie an die Oberfläche kommen. Diese letzte Generation von Gläubigen wird sich in dieser Zeit befinden. Es ist der Höhepunkt der satanischen Aktivität, Menschen für seine Zwecke zu missbrauchen und zu verführen. Er verführt die Menschen heute dazu, wie nie zuvor, nicht mehr davor zurückzuschrecken, das Böseste vom Bösen zu tun. Ich glaube, wir haben eine sehr unvollkommene Vorstellung davon, wie tief das Böse reicht heute, wie schrecklich das Böse heute ist. Mit diesen Oligarchen, Eliten, diese vielleicht paar Hunderte auf dieser Welt. Wie unvorstellbar diese Bosheit dieser Leute ist. Wir haben keine Vorstellung. Man kann nur so etwas erahnen, wenn man immer wieder gewisse Berichte hört oder Zahlen, dass schon nur Millionen von Kindern jährlich verschwinden. Unauffindbar verschwinden. Und wir wissen, dass diese kleine Gruppe von Oligarchen, es sind alles Pädophile. Und hier und da kommen Nachrichten an die Oberfläche von schrecklichstem Kindsmissbrauch und Kindsopfer und Mord. Wir haben nicht, es ist auch gut in vielerlei Hinsicht, aber doch etwas zu erahnen, wie tief die satanische Bosheit ist, in der diese Welt sich befindet. Es ist die Zeit dieser letzten Generation der Gläubigen, wo das Geheimnis der Gesetzlosigkeit sich vollends entfaltet. Das ist das, was ich meine mit der tiefsten Bosheit, die wir uns vorstellen können. Es entfaltet sich vollends. Es war schon vorhanden, als Paulus die Prophetie gab, natürlich, im 2. Thessalonicher. Aber er sagte es klar und deutlich, wie es sich entwickeln wird. Es ist die Zeit, wo dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit sich vollends entfaltet. Und dieses Geheimnis wird praktiziert. Von wem? Vom vierten Tier. Von diesem weltumspannenden und weltzerstörenden Regime, das sich vor unseren Augen entwickelt. Wisst ihr, bei keinem anderen der drei vorausgehenden Weltreiche konnte Satan schon so direkt seine Marionetten bedienen. Gott hat es ihm vorenthalten bis hin zum letzten, zum vierten Tier. Er wird dadurch auch gerade gerichtet werden, umso mehr, der Satan und die Seinigen. Und es ist ja genau das, was das vierte Tier für den Propheten Daniel so unbeschreiblich anders erscheinen ließ als die Vorgänger. Das vierte Tier wird dreimal beschrieben, Kapitel 7 von Daniel. Und jedes Mal wird dazu gesagt, dass es so ganz anders als die vorherigen war. Wir heute können immer mehr erahnen, was er meinte damit. Dieses vierte Tier ist übrigens auch ja weitaus am längsten in Existenz. Wenn wir die vorherigen drei vergleichen, das Griechische, das Persische, Medo-Persische, das Babylonische, von der Zeitdauer her unvergleichlich viel länger schon in Existenz. Und noch etwas ist da sehr auffällig und völlig anders als bei den vorhergehenden drei. Seine Macht und sein Einfluss dieses vierten Tiers zerfällt nicht gegen das Ende. Es passiert das Gegenteil. Es erreicht am Ende erst seinen Höhepunkt. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu den drei vorhergehenden Weltreichen. Es erreicht am Ende seinen Höhepunkt. Und die letzte Generation von Gläubigen findet sich wieder darin. Die nächste Tatsache der Schwierigkeit, in der sich die letzte Generation von Gläubigen wiederfinden wird, ist folgende. Diese Atmosphäre der satanischen Bosheit, Listigkeit und Verführung wird sich auch vehement auf die letzte Generation von Christen, von Gläubigen auswirken. Ich beginne immer mehr zu verstehen, warum ist so eine Entwicklung in der Christenheit in den letzten 100 Jahren möglich gewesen? Warum ist das möglich gewesen? In dieser letzten Generation wird die vom Herrn so oft angekündigte Verführung omnipräsent sein. Das heißt, überall gang und gäbe. In der Christenheit. Und indem wir jetzt mittendrin stehen in dieser Zeit, können wir immer mehr auch erkennen, was alles zu dieser Verführung gehört. Und Teil der Verführung wird darin bestehen, hört gut zu, Teil der Verführung in dieser letzten Generation, die auf dem Höhepunkt der sich entwickelnden Macht, Kontrolle und Schreckensherrschaft des vierten Tieres lebt. Ein Teil der Verführung wird darin bestehen, sich mitreißen zu lassen. Nicht vom vierten Tier, aber sich mitreißen zu lassen in eine falsche Hoffnung. Ist eine falsche Hoffnung. Nämlich, dass der sich organisierende Widerstand gegen dieses Schreckensregime des vierten Tieres uns Erleichterung und Rettung vor dessen Machenschaften bringt. Das ist eine schreckliche Verführungsgefahr für die Gläubigen der letzten Generation. Und es wird in dieser letzten Generation Gericht am Hause Gottes sein. Es wird Sichtung und Läuterung der Gemeinden sein, unter den Gläubigen. Und noch eine weitere Schwierigkeit, in der sich die letzte Generation der Gläubigen befinden wird. Die Gläubigen werden sich auf dem Höhepunkt des großen Abfalls einer sogenannten Christenheit wiederfinden. Verführung, Täuschung, Fassadenchristentum, allgegenwärtig. Und diese Tatsache der sich zunehmenden, aufbauenden Verführung des Fassadenchristentums, sie begann vor über 100 Jahren, ist doch interessant. Als die Endzeit im engeren Sinne begann, als die Wehen einsetzte, vor etwas vor über 100 Jahren, da kamen diese schrecklichen Bewegungen in die Christenheit. Mit dieser charismatischen Durchsetzung. Azusa Street, 1906 in Los Angeles. Und dann all diese Wellen, vor allem zu Beginn eben über die Charismatik, über das Pfingstlerische, die drei Wellen, wir kennen all das, wir haben genug darüber schon gesprochen und Vorträge gehalten. Aber dann kam noch diese gewaltige, verführerische, listige, teuflische Welle des neuen Christseins, des Neoevangelikalismus. Wo der enge Weg, der schmale Weg, die enge Pforte abgeschafft wurden. Wo man sich der Welt anpasste, damit man Einfluss nehmen kann, sogenannt. Damit wir einen Impact haben auf diese Gesellschaft. Und damit wir die Welt verändern. Und damit wir das Reich Gottes bauen. Und damit wir es aufrichten, dass Christus zurückkommen kann in das aufgerichtete Reich Gottes auf dieser Welt. Durch die Christen, die jetzt einen solchen Einfluss in der Welt haben. Das war die viel schlimmere Taktik und zerstörerische Verführung Satans als alles bisher. Weil die Menschen sind die gleichen. Die Menschen suchen, ich rede jetzt von christlichen Menschen, sie suchen die Beziehung zu Gott. Sie suchen seine Nähe. Wozu? Fürs Sterben. Fürs Jenseits. Für die Schwierigkeiten in diesem Leben. Ja. Aber sie suchen nicht die Beziehung zu Gott, um sich ihm völlig zu unterwerfen, um alles Eigene zurückzulassen und durch die enge Pforte einzugehen. Nein, so meinen sie es doch dann nicht. Das wäre nicht ein gutes Zeugnis für die Welt, ein solches Christentum. Das war eine schreckliche List des Satans. Und heute bestehen die allermeisten Freikirchen aus solchen christlichen Menschen. Und wir wollen gleich auf uns schauen. Wir wollen nicht klagen über die anderen. Aber achten wir auf uns selber. Darum auch diese Predigt, darum auch die Ölbergrede. Sinn und Zweck der Ölbergrede des Herrn. Habt Acht auf euch selbst, sagt der Herr am Ende dieses Kapitels. Aber es ist in dieser schwierigen, vorher nie dagewesenen Situation, dass der Herr nun dieses Wort sagt. Und in Vers 28, wenn dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung ja naht. Und jetzt sind wir wieder die Adressaten. Wir haben ja beachtet, dass im Vers 27, wenn sein Erscheinen, das Zeichen des Sohnes Gottes beschrieben wird, auf das, was die Wartenden dringendst, auf den Messias wartenden Juden als Überrest blicken werden, dann drum steht dort, dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen. Und er sagt nicht ihr, aber jetzt spricht er wieder zu uns. Seine Gemeinde. Wenn aber dies anfängt zu gehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir sind direkt angesprochen. Wir haben das schon das letzte Mal gesagt. Nicht jede Passage in der Bibel ist direkt für uns, soll wir die den direkten Adressaten darstellen. Aber hier mit Sicherheit. Und dieser Vers sagt uns, es gibt nur einen einzigen Weg zur Erlösung, zur Errettung aus dieser katastrophalen Lage in der Menschheitsgeschichte heraus, in der sich die letzte Generation befinden wird. Wir haben die Schwierigkeiten, wo sie sich wiederfindet, aufgezählt. Und es gibt einen einzigen Weg der Erlösung daraus heraus. Es gibt nicht den Hauch einer menschlichen Hilfe aus dieser Lage heraus für die Gläubigen. Merken wir uns das, bitte zutiefst in unserem Herzen, weil es wird noch viel mehr kommen, als bisher kam. Vergessen wir es nicht, es gibt nicht den Hauch einer menschlichen Hilfe daraus heraus. Gab es für wird es für den Überrest Israels in seinem Versteck irgendeinen Hauch menschlicher Hilfe geben? Nein. Nur einen Weg zur Errettung wird es für sie geben. Genauso ist es für uns, die Gläubigen der letzten Generation. Dieses Zeitalter, es muss zu Ende gehen. Gott sei Dank geht es zu Ende. Es muss und es wird zu Ende gehen. Auch wir Gläubigen können uns nicht doch noch eine Zusatzrunde herausretten, so dass wir doch noch mit einer gewissen Normalität unser Leben weiterführen können. Vergessen wir diese Illusion. Der göttliche Plan. Und es ist ein Plan zum Heil für die Seinen. Der göttliche Plan ist nicht aufzuhalten. Er wird sich erfüllen. Die Bedrängnis wird zunehmen. Und es steht ja im Vers 33, schlussendlich werden sogar Himmel und Erde vergehen. Und es gibt nur einen Ausweg für uns Gläubige. Die sich nahende Erlösung. Und damit meint der Herr Jesus hier unmissverständlich sein Kommen, um seine Braut herauszureißen aus dieser Welt, über welche dann der lange angekündigte Zorn Gottes hereinbricht. Es ist ein klarer Hinweis auf die Entrückung. Der Beweis dafür, dass er genau das gemeint hat, steht ein paar wenige Verse weiter unten im Vers 36. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen. Das ist die Entrückung, Harpazo, die Entreißung durch den Herrn selber, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen. Nicht, dass ihr bewahrt werdet, wenn ihr in diesem allem sein werdet, in den letzten 7 Jahren unter dem Zorn Gottes, dass ihr dort bewahrt werdet. Nein, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll. Was er in Vers 25 und 26 aufgezählt hat, von den Zeichen der Sonne, von der Angst der Heidenland, von den Tosen des Meeres und von der Ohnmacht, in Ohnmacht fallen aus Angst der Völker, dass ihr diesem allem entflieht und vor dem Sohn des Menschen stehen dürft. Es gehört mit, übrigens, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, es gehört mit zur endzeitlichen Verführung, vor der der Herr so sehr warnt, wenn den Gläubigen, ausgerechnet den Gläubigen in dieser letzten Generation, die Lehre aufgetischt wird. Sie müssten damit rechnen, in die letzten 7 Jahre unter den Zorn Gottes einzugehen. Sie müssten sich gefasst machen auf den Antichristus und auf dessen Mahlzeichen. Eine schreckliche Verführung ist das. Eine Irrleitung. Wir setzen unsere Hoffnung einzig und allein auf das Heil, auf die Rettung und Erlösung durch Jesus Christus, vor diesen Zuständen, die in den letzten 7 Jahren dieses Zeitalters herrschen werden, wo Gott nämlich erneut ganz direkt eingreift in das Weltgeschehen und wo er allein bestimmt, was geschieht. Ist uns das bewusst, was da für ein Wechsel sein wird? Sobald die Gnadenzeit zu Ende geht, sobald die Gemeinde entrückt und nicht mehr auf der Erde ist, was da für ein Wechsel stattfinden wird. Gott wird wieder ganz direkt der Handelnde sein. Ist das jetzt nicht so? Nein. Unter der Zulassung Gottes hat er dem Bösen den Freiraum gegeben, um sich selber zu verurteilen schlussendlich. Meinen wir etwa, die ganzen Weltgeschehnisse der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, meinen wir vielleicht, das habe sich ja alles irgendwie so entwickelt und sei dann zufällig, habe es diesen und diesen Lauf genommen? Nein. Es wurde nichts anderes als die finsteren Pläne Satans umgesetzt. In den letzten Jahrhunderten, ganz sicher in den letzten 150 Jahren, ganz direkt. Viele haben es schon bekannt und gesagt, von denen, die hinter die Kulisse sehen und Teil davon sind, haben sie gesagt, nichts geschieht zufällig. Meinen wir vielleicht, der Erste Weltkrieg habe sich aus unglücklichen Umständen ergeben? Er sei nicht geplant gewesen. Haarfein geplant. Und mit ihm auch der Nächste. Und mit ihm all die geopolitischen Ereignisse, die danach folgten. Und mit ihm all das, was heute geschieht auf der Welt. Es sei irgendwie, entwickle sich einfach so und sei nicht ins Detail geplant gewesen. Satan ist ein Meister in den bösen Plänen. Und am Ende, auf dem Höhepunkt des vierten Tieres, erhält er sogar die Erlaubnis von Gott, selbst ganz direkt einzugreifen in den Weltverlauf durch die Marionetten, das sind nicht nur einzelne Personen. Das sind die großen, beachteten, geehrten Organisationen dieser Welt. WHO, UNO, sie sind direkt Marionetten Satans geworden. Es passiert nichts zufällig in unseren Tagen, schon gar nicht, auch in naher Zukunft. Ich möchte noch lesen aus dem 1. Thessalonicher 5, eine Stelle, Parallelstelle hier zu Vers 28. Es geht wieder an uns. Wir sind die direkten Adressaten. Wir mit hoher Wahrscheinlichkeit als letzte Generation von Gläubigen leben auf dieser Welt. Wir aber, sagt Paulus, die wir dem Tag angehören, wir wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und mit der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Wisst ihr, während diese Welt mit Sicherheit den Sohn Gottes erwartet, erwarten wir, die Gemeinde, mit Zuversicht die kommende Erlösung in der Gestalt des Bräutigams. Wir aber wollen angetan sein mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und es ist ein bisschen anders formuliert als in Epheser 6, in der Waffenrüstung. Der Helm des Heils, der Helm der Hoffnung auf das Heil. Weil Paulus spricht hier im 1. Thessalonicher 5 genau über diese Zeit, wo wir stehen, über die Entwicklungen, die sein werden. Und darum sagt er, den Helm der Hoffnung auf das Heil. Und er meint genau das, ist meine tiefe Überzeugung, was der Herr Jesus sagt in Lukas 21, 28. Weil sich eure Rettung, eure Erlösung naht. Und wir sollen diesen Helm haben, dass wir allein unsere Hoffnung auf diese Erlösung, auf dieses Heil, ist das gleiche Wort für Rettung, Erlösung, setzen. Und dieser Helm soll unseren Kopf bedecken, unsere Gedanken, versteht ihr? Die aus dem Herzen kommen und sich manchmal unglaubliche Verschlingungen und Gedanken machen und Auswege suchen und wo könnte es noch Hilfe geben in diesen überaus großen Schwierigkeiten? Nein, wir wollen den Helm auf unserem Gedankenkopf haben, mit der Hoffnung auf darauf, dass die Erlösung nahe ist in der Person Jesu Christi. Auf was setze ich meine Hoffnung? Bitte fragt euch das ganz ehrlich, innerlich. Auf was setze ich heute im Juni 2023 meine Hoffnung, wenn ich an die Zukunft denke? Wenn ich auch an meinen Alltag denke? Nicht irgendwann, sondern jetzt. Im Alltag, auf was setze ich meine Hoffnung? Auf eine Besserung der jetzigen Entwicklungen? Auf hoffentlich ein Misslingen der angekündigten Entwicklungen? Agenda 2030, Great Reset, totalitäre Kontrolle der ganzen Menschheit, Bevölkerungsreduktion durch Tod, Impfen und Ermorden auf andere Weise. Dass es doch besser wird. Auf den Sieg und den Erfolg der vielen Kritiker, die sich widersetzen wollen? Auf was setze ich meine Hoffnung? Nein, die Gläubigen, die diese Dinge beobachten, die wehen, sie sollen sich aufrichten. Aufrichten, der Herr befiehlt es. Sie sollen ihre Häupter erheben, nach oben. Sie sollen nichts mehr erwarten oder erhoffen von dieser Erde. Nach dem trachten, was droben ist, wo Christus ist. Es ist ein Befehl des Herrn. Ich sage es nicht, weil ich so eifrig oder das so ernst meine. Nein, der Herr sagt es, befiehlt es. Richtet euch auf. Erhebt eure Häupter nach oben. Das soll die einzige Perspektive sein, die wir jetzt haben. Auf alle Aspekte des Lebens, in dem wir mit beiden Beinen noch stehen auf dieser Erde. Aber wir wissen, unsere Erlösung naht sich. Die Entrückung, die Verwandlung naht sich. Und gleichzeitig aber wollen wir auch bitten, sollen wir auch bitten um das Kommen unseres Herrn. Wenn wir an den Schluss der Offenbarung denken, das ist ein direktes Gebot, Befehl, dass wir bitten sollen. Komm, Herr Jesus, komm. Das gibt uns sofort eine andere Perspektive für unseren Alltag, wenn wir das bitten. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich komme hier zu einem Schluss für heute. Ich möchte noch dann auch noch Hebräer 12 in diesem Aspekt ansehen, wo steht, dass wir von allem anderen wegschauen sollen, hinblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande des Kreuzes für nichts achtete und so weiter. Aber da wollen wir das nächste Mal weiterfahren. Und auch diesen Abschnitt dann noch beenden. Es ist wichtig noch zu sehen, auch das Gleichnis vom Feigenbaum Israel und von den anderen Bäumen, den Nationen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dein Wort uns gegeben hast. Was für ein Wunder, dass du diesen einfachen Jüngern, diesen ungebildeten, einfachen Jüngern, diese Offenbarungspredigt, diese Antwort auf ihre Fragen gegeben hast und dass wir es Wort für Wort heute noch lesen dürfen. Wir danken dir für das Wunder deines Wortes, für das Wunder der Bewahrung, Herr. Wir danken dir, dass alle Anläufe des Satans, das Wort zu zerstören, zu verhöhnen und lächerlich zu machen, ins Leere gelaufen sind. Und er wird vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Und dein Wort wird da sein. Und wir dürfen es heute schon haben. Wir danken dir, treuer Heiland. Und ich bitte, dass du ein jedes stärkst von uns, dass du uns zuversichtlich machst und freudig auf die Zeit, in der wir leben dürfen, weil noch nie war dein Kommen so nahe wie heute, Herr. Und wir dürfen all unsere Hoffnung, unser Sehnen auf dich setzen, nicht auf unsere kleine Welt, in der wir noch manches so gerne tun, was auch okay ist, was auch richtig ist, dass wir all deine Gaben auch noch genießen dürfen, Herr. Aber lass uns unser Haupt erheben, dass du unsere einzige Hoffnung bist, unser Festhalten an dir. Lass auch den Glauben zunehmend stark werden in einem jeden von uns, Herr. Dass, wenn er herausgefordert wird, vielleicht massiv herausgefordert wird in Zukunft, dass wir fröhlich und mit Zuversicht festhalten dürfen. Ich danke dir, treuer Heiland, dass du alle deine Kinder kennst auf dieser Welt. Wir wollen bitten um Stärkung für alle aufrichtigen Gotteskinder. Wir wollen dich bitten, Herr, um gute, ja, um gesunde Lehre, um das Erkennen vom Falschen, was so weit verbreitet ist. Hilf, Herr, und segne du. Amen.
Ja, herzlichen Dank für die Predigt, die wir dürfen hören. Der Vers: Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Das ist wirklich so ein zentraler Vers, den wir gerne mitnehmen dürfen, den wir auswendig lernen dürfen. Ja, wir müssen über die Zeit predigen, wo wir drinstehen. Wir müssen auch über die Zukunft predigen, was noch kommen wird. Auch mit den Jugendlichen machen wir das. Es ist wichtig, dass man darüber redet. Es ist aber auch wichtig, dass man nicht in eine Verzweiflung verfallen, dabei stehen bleiben, ja, in einer Art Depression drin, sondern dass das, was kommen wird, einerseits eben unsere Zuversicht weckt auf die Zukunft, auf eine Vorfreude, aber auch, dass es uns herausfordert, anspornt, uns vorzubereiten, einfach für die Zeit, die kommen wird. Dass wir darüber nachdenken, was wirklich zählt, unser Leben vom Ende her gesehen und dann auch entsprechend so auszurichten. Ja, die Wiederkunft vom Herrn Jesus kann jeden Moment passieren. Es ist das, wo wir darauf warten, wo wir uns auch darauf freuen. Und wir wollen noch ein Lied singen, auch da dazu, das Lied 13. Bald kommt er wieder. Ja, ich möchte zum Schluss auch noch mal einen Vers lesen, der uns einfach darauf aufmerksam macht, wie wir mit dem Wissen von der Naherwartung umgehen dürfen. Aus 1. Korinther 15, Vers 58, das ist der Abschluss von dem Auferstehungskapitel mit dem Höhepunkt, wo steht, dass die Gläubigen verwandelt werden und dem Siegesruf der Tod ist verschlungen in Sieg. Und dann endet das Kapitel mit dem Vers 58, wie wir mit dem auch dürfen umgehen. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wir wollen noch beten. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für die Predigt, die wir heute Morgen haben dürfen hören. Danke, dass in deinem Wort wir auch vorbereitet werden auf die Zeit, wo wir drinstehen, auf die Zeit, wo noch kommen wird. Ja, es kann uns nicht überraschen und du hast auch verheißen, dass du uns erretten wirst vor dem Zorn. Da danken wir dir, dass wir deine Wiederkunft dürfen erwarten, dass wir dürfen wissen, dass du der Sieger bist, dass wir dürfen wissen, dass du Neues schaffen wirst, dass du sichtbar auch wirst regieren auf dieser Welt und dann in alle Ewigkeit hinein. Danke für die Hoffnung, die wir haben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns auch vorbereiten dürfen auf den Moment, wo du wiederkommen wirst. Dass wir ja, unsere Zeit können gut nutzen können. Wir wollen dich auch bitten um lebendigen Glauben, auch bei unseren Kindern und Teenagern, dass das darf entstehen und darf wachsen, dass wir ihnen auch dabei helfen können. Ja, und wir wollen es bitten, wie wir es in der Predigt gehört haben, komm du bald, Herr Jesus, und hol uns zu dir und ja, schenk, dass wir die Zeit, die wir noch haben, auch gut nutzen können. Danke dürfen wir auch bitten, ja, um einfach unsere alltäglichen Sorgen und Herausforderungen, die wir drin stehen, möchte ich bitten, dass du hilfst, auch zu tragen, dort, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es Herausforderungen gibt, körperlich geschwächt sein, aber auch Sorgen, die da sind um liebe Menschen. Hilf uns, dass wir es immer wieder auf dich werfen können und wirk du auch in unserer Umgebung, in unserer Verwandtschaft, bei unseren Angehörigen. Ja, schenk, dass Glauben darf entstehen, Glauben darf wachsen auch. Und schenk uns Weisheit auch im Umgang mit unseren Angehörigen. Ja, und so wollen wir bitten, um dein Mikro auch in diesem Sonntag, um dein Segen. Amen.